Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
War Imam Said Arif Sahib. Er ist der Imam der Ahmadiyya Gemeinde. Er ist zuständig für die Gemeinde Berlin und all einige östliche Gemeinden. Er hat 7-jährige Imamschule in Kanada besucht und er ist einer der wenigen Imame in Deutschland, die hier in Deutschland aufgewachsen sind und auch eine westliche Imamschule besucht haben. Davon gibt es nur einige, eine in Deutschland, eine in London und eine in Kanada. Und wir werden heute ihm halt Fragen stellen bezüglich unserem Thema Islam und Rechtspopulismus. Imam Sahib, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieses Buch, Islam, Fakten und Argumente, die ist entstanden im Antwort zu der von AfD verteilte Broschüre, die Sie auch kostenlos zum Download Verfügung gestellt haben, Islam, Fakten und Argumente. Ich werde Sie erstmal bitten, die Hintergründe zu erläutern, warum wir halt diesen Schritt angenommen haben.
Also es geht ja im Grunde genommen darum, dass die AfD vor 2 Jahren ungefähr eine Broschüre auf ihrer Webseite zum Download angeboten hat, in der ihre Sichtweise über den Islam geschildert wurde, mit dem wir auf jeden Fall nicht einverstanden gewesen sind und haben uns überlegt, wie wir darauf reagieren können, weil das waren natürlich Thesen, mit denen wir haben keine Verknüpfungspunkte damit gehabt. Und dann hat die Gemeinde das beraten und dann hat ein Autor unter uns, der Herr Mohammed Daud Mojoka, der eigentlich auch heute hier gewesen wäre, aber leider wegen Schwierigkeiten dann nicht kommen konnte. Und er hat dann diese Antwort verfasst. Das ist auch bei uns auf dem Stand zu haben und werden Sie auch hier nach dem Gespräch wird es auch verfügbar sein. Und in dieser Broschüre wurden auf all diese Einwände oder auf all diese Gedanken, die die AfD geäußert hatte, wurde darauf eingegangen. Und das Interessante ist, dass mittlerweile die Broschüre öfters abgerufen wurde als die eigentliche Schrift der AfD. Und somit war das für uns ein Schritt, da entgegenzuwirken, weil man kann und soll nicht einfach sowas einfach im Raum stehen lassen, sondern sollte definitiv Bezug dazu nehmen, auch wenn es manchmal einige Dinge sehr albern erscheinen. Und das sind verschiedene Themen, die wir hier behandelt haben. Und zum Beispiel geht es um Loyalität, um das Kopfhochurteil oder Takia und Scharia und alles Mögliche. Also das, was als gängige Kritik auch allgemein eigentlich bekannt ist. Dann halt in dieser Schrift wurde das gerade spezifisch gegenüber unserer Gemeinde, wurde die Schrift auch verfasst und wurde dann publiziert. Und das ist praktisch der Gegenentwurf dazu, das schon damals auch schon veröffentlicht wurde und auch heute noch verfügbar ist. Ja.
Vielen Dank. Wir können nicht das ganze Buch hier vorlesen. Ja, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Sie haben auch über Takia gesprochen. Ich werde Sie erstmal bitten, erstmal zu erläutern, was Takia ist, woher kommt dieser Begriff in Islam und was hat dieser Bezug mit Ahmadiyya-Gemeinde zu tun?
Genau. Also das Interessante ist ja, dass die AfD uns vorwirft, wir wären Wölfe im Schafspelz, ja. Und das ist ja ein Vorwurf, den sie auch eigentlich selbst auch immer wieder hören. Und unter diesem Vorwurf wird es auch theologisch verbunden und man sagt, es gibt dieses Konzept im Islam von Takia, das bedeutet, dass man etwas verheimlicht versteckt, also nach außen hin sich anders ausgibt, aber eigentlich im Innen ganz anders tickt, ja. Und das ist eine gewisse Verstellung.
So wie eine Art Lüge, ja.
Genau, so wie als würde man lügen. Und dieser Begriff wird dann halt benutzt und gesagt, hier das, was sie nach außen hin sagen und tun, das stimmt eigentlich gar nicht. Im Innen ist es eigentlich eine ganz andere Sache. Aber das Interessante ist, dass dieses Wort im Zusammenhang ist es noch im Heiligen Koran zu finden oder noch in den 6 authentischen Büchern der Überlieferungen zu finden. Dieses Konzept wird nicht in den Urquellen des Islam zu finden sein. Aber dennoch bezieht man sich darauf. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr, von all den Vorwürfen, die es gibt, ist es das ein Vorwurf, den ich wirklich am schwerwiegendsten finde. Weil das heißt, egal was ich sage oder was man als Muslim sagt, das wird, da gibt es keine Vertrauensbasis mehr. Weil es dann immer weiß, ah, der sagt das zwar, aber eigentlich meinte das nicht so.
Aber so in diesem Bezug, Sie haben über Lügen gesprochen, oder? Was ist, was sagt Islam so eine Lüge? Weil über Taqiyya wird im Koran nicht gesprochen, aber über Lügen, da ist der Koran voll darauf. Und Koran lehrt uns auch in diesem Bezug, wie Muslime diesbezüglich gerade über Lügen zu verhalten haben.
Genau, also zu dieser Frage würde ich am besten eigentlich den Teil dieser Antwort einfach hier aus der Broschüre vorlesen. So haben auch die Zuhörer einen Einblick darin. Und die Frage ist dann halt natürlich, was ist Taqiyya? Und dann wird darauf eingegangen. Ein immer wieder vorgebrachter Vorwurf der Islamkritiker ist die Behauptung, dass die Muslime ihren wahren Absichten verheimlichen, Taqiyya betreiben. So ein Vorwurf darf in der Abhandlung der AfD natürlich nicht fehlen. Das ist auf Seite 100 bei Ihnen. Hierbei wird das ganze Rechtsverständnis des modernen Staates außer Acht gelassen, dass nicht die angeblichen Absichten der Menschen, sondern belastbare Beweise zum Maßstab aller Beurteilungen erhebt. Aber davon abgesehen, die Autoren behaupten, dass es den Muslimen in Situationen, in denen sie sich in einer Minorität befinden und von Ungläubigen, also Christen, Juden, Heiden, Atheisten und so weiter, umgeben und regiert sind, erlaubt es, ihren Glauben und ihre religiösen Absichten zu verbergen. Also das ist, was die AfD in der Schrift geschrieben hat, veröffentlicht hat. Wie unrichtig diese Behauptung ist, kann man schon daran sehen, dass der heilige Prophet und die Muslime in Mekka, einer Stadt mit überwältigender Mehrheit der Heiden, trotz brutalster Verfolgung ihren Glauben nicht versteckt haben.
Ja.
Und das 13 Jahre lang ist das der Fall gewesen. Mhm. Warum wohl? Ein Gefährte des Propheten, Hazrat Bilal, wurde auf heißen Sand gelegt und durch die Straßen Mekkas geschleift. Dabei sollte er den einen Gott leugnen. Als Antwort auf jede Aufforderung dazu antwortete er mit Ahad. Das bedeutet der eine im Arabischen. Also dass er praktisch seine Religion nicht verlassen wird. Diese Bestätigung seines Glaubens erhöhte nur die Wut seiner Peiniger. Und als Konsequenz seiner Bestrafung, das ist kein Einzelbeispiel, gibt es zahlreiche, also weitere Fälle, die aufzufinden sind. Es gibt zahlreiche Fälle ähnlicher Art aus dieser und späterer Zeit aus dem Leben des Propheten. Sie wussten alle anscheinend nichts von der Taqiyya. Ansonsten hätten sie ja davon Gebrauch machen können.
Ja, sie können.
Als die Gefährten des Propheten angesichts der Verfolgung nach Äthiopien auswanderten, einen Staat mit christlicher Mehrheit, wurde der dortige König aufgefordert, die Muslimen nach ihrer Auffassung zu Jesus zu befragen. Die Gefährten antworteten unmissverständlich, dass sie Jesus nur als einen Menschen und nicht als Sohn Gottes betrachten. Weder zur Rettung von Verfolgung noch zur Erlangung von irgendetwas ist also die angebliche Taqiyya benutzt worden. Also auch hier hätte man ja einfach das verstecken können, verheimlichen können, weil es ja eventuell der christliche Herrscher übel nehmen könnte, dass Jesus nicht als Gott betrachtet wird. Ja. Aber auch hier wurde nicht irgendwie was verheimlicht.
Ja.
Im Gegenteil, der Koran fordert die Muslime auf, das ist in Kapitel 22, Vers 31, meidet darum den Gräuel der Götzen und meidet das Wort der Lüge.
Der Lüge,
Und dann auch weiterhin, o ihr glaubt, fürchtet Allah und redet das rechte Wort. Und dann als letztes natürlich, die Gläubigen werden ermahnt, oder ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen.
Ja.
Gegenüber diesen klaren Aussagen des Heiligen Korans und der Praxis der Propheten und seiner Gefährten haben Textstellen aus der Schriften der Gelehrten späterer Jahrhunderte für uns Muslime der Ahmadiyya Muslim Jamaat keinerlei Bedeutung. Es gilt immer der Grundsatz, keine Ansicht kann akzeptiert werden, die sich gegen die Aussagen des Korans oder der Praxis des Propheten richtet. Und das ist halt ein Teil des Buches oder auf dieser Schrift, wie man darauf eingegangen ist. Und eine Thematik, und darunter gibt es eigentlich viele, viele andere Thematiken auch. Und wir haben die Erfahrung gemacht, oder wir sind der Auffassung, man kann nicht einfach Dinge ignorieren, sondern man muss auf sie eingehen. Ja. Und wir suchen dementsprechend auf diesem Wege, aber auch durch einfach direktem Wege auch das Gespräch mit der AfD und scheuen da eigentlich keine kritischen Fragen, die seitens der AfD kommen, sondern versuchen da wirklich ganz klar darauf einzugehen und nicht uns da zu verstecken und suchen dementsprechend auch den Dialog.
Ja. Eine weitere kritische Frage, wie wir halt auch in der Diskussion kennen, die sagen auch, dass wir, weil wir hier jetzt in Minderheit sind, wir haben dieses Konzept von Dschihad verheimlicht, aber sobald wir halt in Überzahl oder Mehrzahl sein werden, werden wir halt Gewalt anwenden und halt das wahre Gesicht zeigen, in Ausführungszeichen. Können Sie darüber, ich bitte Sie erstmal über das wahre Konzept des Dschihad, wie aus dem Koran zu lesen ist, zu präsentieren und dann halt auf diese Frage von diesen Rechtspopulisten einzugehen. Was verbirgt sich dahinter? Ist es wirklich so?
Ja.
Oder ist es auch ein Missverständnis, ein Vorurteil?
Also ich gehe mal als erstes auf die Frage, die worauf überhaupt dieser Einwand basiert. Der basiert ja darauf, dass man sagt, dass der Prophet friedlich gewesen ist, solange er verfolgt wurde und er in Minderheit war und in Medina war. Das ist so praktisch die Phase, wo er keine andere Wahl hatte, als friedfertig zu sein.
In Mekka.
Wo er keine andere Wahl hatte, als friedfertig zu sein. Aber als er die Wahl hatte, dann war die Hölle los. Also dementsprechend, ja. Und darauf basiert überhaupt der Vorwurf, okay, ihr seid jetzt lieb und wollt versöhnen und so weiter, aber das ist nur, weil ihr in der Minderheit seid. Aber sobald sich das ändert, seid ihr gefährlich für uns, ja. Mhm. Und das beruht eigentlich auf diese These, aber diese These ist nicht korrekt. Denn der Prophet wurde ja tatsächlich 13 Jahre lang verfolgt. Und man hat nicht darauf geantwortet oder man hat nicht... Erlaubnis der Verteidigung.
Ja.
Aber das hat sich dann geändert in Mekka, wo der Prophet dann als Autorität anerkannt wurde und
in Medina.
Und aber dann zu diesem Zeitpunkt, genau zu diesem Zeitpunkt, wo er eigentlich Autorität hatte, ja, wurde der Vers offenbart: Es gibt keinen Zwang im Glauben.
Ja.
Und das ist ein wichtiger Vers, der die Religionsfreiheit garantiert. Und so war auch eigentlich das Leben oder das Vorbild des Propheten. Und er hat, nachdem er Autorität hatte, die gesamten Mekkaner, die 13 Jahre lang oder die vielen Mekkaner, die 13 Jahre lang ihn verfolgt haben, die hat er alle dafür nicht bestraft, sondern hat alle vergeben.
Vergeben.
Ja? Und das heißt, dass auch zu einer Zeit, wo er Autorität hatte, und eigentlich dann auch Macht hatte, er die Religionsfreiheit garantiert hat und auch gütig mit den Menschen umgegangen sind. Also die These ist zum einen gar nicht korrekt, auf die das besucht. Nun jetzt zu der eigentlichen Frage, was ist überhaupt Dschihad oder wo kommt das her? Da gibt es ja Verse, die immer wieder zitiert werden und tötet die Ungläubigen und so weiter und so fort. Verse bezüglich dem Dschihad. Aber interessant ist, dass öfters dann Verse zuvor oder danach oder einfach der Vers selbst nicht zu Ende gelesen wird. Und wenn man das betrachtet, sieht man den Kontext, dass es immer um eine Selbstverteidigung gegen den Aggressor geht. Und der wichtigste Vers in diesem Zusammenhang ist eigentlich aus Kapitel 22, Vers 40 und 41, das ist nämlich das erste Mal, dass den Muslimen die Erlaubnis gegeben wurde, sich zu verteidigen. Und da heißt es, Erlaubnis ist euch gegeben, gegen die zu kämpfen, die euch bekämpfen, weil euch euer Unrecht geschah, ihr aus Häusern vertrieben wurdet und weil ihr sagtet, dass euer Herr Allah ist. Ja? Also nur wegen der Religionsfreiheit.
Ja.
Aber dann beginnt der interessante Aspekt in diesem Vers. Da heißt es, hätte Gott die Erlaubnis der Selbstverteidigung nicht gegeben, dann wären nicht nur Moscheen, dann wäre nicht nur der Islam in Gefahr gewesen, sondern auch Kirchen, Klöster und Synagogen wären niedergerissen worden. Also das heißt, dass diese Erlaubnis der Selbstverteidigung nicht nur für die Religionsfreiheit des Islam gegeben wurde, sondern aller Religionen. Und dementsprechend ist das ein Aspekt, was Dschihad eigentlich bedeutet, die Selbstverteidigung, also auch die physische. Aber das ist der kleine Dschihad, wie das definiert wird. Der größte Dschihad ist die ist der, die Anstrengung gegen einen selbst, also die spirituelle Anstrengung, eine Bindung mit Gott aufzubauen. Also zwei Zwecke zu erfüllen, einmal die Liebe zu Gott und einmal die Liebe zu den Mitmenschen. Und das sind dann zwei Aspekte, die auch eine Form von Dschihad sind. Und dann die zweite Form von Dschihad ist, dass man mit dem Koran, also die Aufklärung über den Islam, das ist auch eine Form der Anstrengung. Und leider wird das Konzept missbraucht von so oder Leute, die sich als Muslime bezeichnen, aber dieses Konzept nutzen, um politische Ziele zu erreichen oder eigensinnige Ziele zu erreichen. Und interessant ist, dass es nicht nur Muslime sind, die das Konzept missbraucht haben. Wir haben in Berlin, in Wünsdorf, gab es mal nach 1910 herum eine Moschee, die damals von den Deutschen gebaut wurde, um die gefangenen Muslime zum Dschihad aufzurufen gegen die Briten und gegen die Franzosen, ja. Und jetzt gibt es eine Tafel dort, das hat nicht geklappt, man hat die Moschee wieder niedergerissen, ja. Und das ist ja das auch wie Extremisten innerhalb des Islams auch instrumentalisiert werden, wenn es gemäß den eigenen Interessen läuft. Und das machen leider auch Muslime, die sich als Muslime bezeichnen, auch selbst mit der Religion, um einfach politische Ziele zu erreichen. Das ist der Aspekt diesbezüglich.
Okay, vielen Dank. Ja, jetzt komme ich zu einem weiteren Thema, und das ist, wir haben vorher über verheißene Messias gesprochen. Wir wissen, dass AfD in viele Kundgebungen auch direkt der Begründer der Gemeinde angegriffen hat oder auch gesagt hat, dass, wie Sie vorher genannt haben,
ja, Zitat aus dem Zusammenhang gerissen und dann halt.
Und was können Sie uns erklären, welche Reform hat der Begründer der Ahmadiyya-Gemeinde in Islam gebracht und wozu?
Also vielleicht kann ich so ein Beispiel erstmal geben. Also zum einen hat mich die Art und Weise, zum Beispiel Alice Weidel, das ist ja eine AfD, also eine ranghohe AfD-Politikerin, sie hat einen Tweet dann geäußert gehabt und hat aus unseren Quellen zitiert. Und das waren wirklich absurde, komische Zitate, wo ich die gelesen habe, gesagt, hey, wo hat sie das her? Aber da war keine Quellenangabe, und dann habe ich das auf jeden Fall gesucht und auch wirklich tatsächlich gefunden. Okay. Und es ist tatsächlich so, dass diese Zitate völlig, also nicht mal ein Satz zu Ende gesprochen wurde und dann einfach so getweetet wurden. Und das hat mich erinnert an die pakistanischen Mullahs, ja. Also ich würde sagen, das sind wirklich...
das kennen wir doch, ja.
Richtig, ja. Also ich würde... Das hat einfach sehr viele Ähnlichkeiten. Ich würde die praktisch einfach patriotische Mullahs nennen, wenn die genau diese gleiche Art und Weise nutzen, um...
Einfach die Leute zu hetzen, ja.
Genau. Und das hat... Natürlich haben wir dann all diese Zitate auch genommen und haben dann darauf auch geantwortet, weil wir können das ja nicht einfach stehen lassen. Weil viele wissen ja darüber nicht. Und ich glaube, das ist auch der Aspekt, warum es so wichtig ist, zu entgegnen. Wir haben zum Teil auch selbst Leute eingeladen in der Moschee, also AfD-Politiker zum Teil, um da auch die Konfrontation ganz klar zu suchen, dass man das, sowas nicht einfach äußern kann und stehen lassen kann, sondern es ist wichtig, wenn man den anderen auch als Menschen vor einem sitzen sieht, dann ist es nicht mehr so einfach, da ist die Hemmschwelle nicht mehr so klein, dass man einfach Dinge äußert, die überhaupt keine Basis haben.
Sind,
Und das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass im Gespräch super freundlich, super nett, ja, aber dann plötzlich die YouTube-Videos oder die Reden im Bundestag eine völlig andere Sichtweise darstellen. Und das ist schon was dann, wo ich mir manchmal denke, hey, warum macht man das? Und weshalb tut man das? Und aber ich denke, da hilft nur, dass wir als Muslime auf jeden Fall da entgegenwirken und Dinge so einfach nicht stehen lassen. Und daher auch ist das ein wichtiger Bestandteil, das ein Beispiel, wie man darauf geantwortet hat.
Okay, vielen Dank. Das war auch meine eigentlich jetzt die letzte Frage. Dann können wir auch die Fragen an die Publikum geben. Sie haben sehr viele Diskussionen geführt, auch in der Moschee, wo die AfD-Politiker zu euch gekommen sind. Wie war der Reaktion und ob das überhaupt was gebracht hat? Ob da Verbesserungen, ob dieses Verständnis untereinander mehr geworden ist oder hat
Ja,
null also, Wirkung gehabt.
Also ich glaube schon, dass es irgendwo Wirkung hatte. Auch wenn es in erster Linie vielleicht nicht sichtbar gewesen ist. Zum Beispiel haben wir in Hannover, haben wir in einer Moschee, haben wir ein Seminar gehabt und da waren sehr viele Bundeswehrsoldaten da, haben uns dort besucht, um einfach mehr über den Islam zu erfahren und einfach sich selbst ein Bild dazu zu machen. Und da hat der Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhof hat eine Presseerklärung rausgeschickt und hat gesagt, ja, das kann doch nicht gehen, dass unsere Bundeswehrsoldaten in der Moschee sind und werden dann halt zugetrönt mit irgendwelchen Informationen und allein ihre Anwesenheit ist schon etwas, was gar nicht geht, ja. Und so ein gewisses Brainwashing, das dann halt dort stattfindet, ja. Als würden,
Bundeswehr, ne?
Ja, als würden die Bundeswehrsoldaten nicht mündig genug sein, um ihre eigene Meinung zu bilden. Ja. Und auf jeden Fall haben wir aber diesen Herrn eingeladen in die Moschee. Und das Gute ist, er ist der Einladung gefolgt.
Okay.
Und wir haben ein Gespräch mit ihm gehabt. In diesem Gespräch haben wir gemerkt, dass ganz klar einfach Wissen fehlt. Ja.
Okay.
Und es hat geholfen, dass er durch das persönliche Gespräch etwas dazu einfach mehr Erfahrung dazu hat und was gelernt hat. Und aber was ich gemerkt habe während dem Gespräch, dass zwar Eingeständnisse hier und dort gemacht wurden, aber am Ende hat man sich wirklich nicht von seiner Position so richtig wegbewegt. Aber ich denke, so ein Gespräch, so ein Erlebnis geht ja nicht an einem einfach vorbei.
In einem Tag, ja, in einer Stunde geht das.
Außerdem ist es ja, dass man zumindest die Basis hat, dass man den anderen erstmal als Mensch wahrnimmt, ja, also Berührungspunkte einfach da sind. Das Gleiche haben wir auch mit den Abgeordneten Kleinwächter gehabt. Der hat in dem Bundestag eine Rede gehalten, wo er heftig pauschalisiert hat. Und auch ihn haben wir dann in die Moschee eingeladen in Berlin. Er hat ist der Einladung, das ist auch zu wertschätzen, ist er gefolgt. Aber das war wie, also sehr persönlich, sehr freundlich, sehr nett.
Okay. Aber sie sollen auch politisch auch überleben, oder?
Richtig, aber die Inhalte, da ist es schon, wo man sich Gedanken macht, hey, warum auf Kosten von uns, ja? Warum pauschalisieren? Natürlich haben wir Missstände, die da sind in der muslimischen Welt, aber man darf nicht pauschalisieren.
Und alle vielen Dank, ja, weil wir nicht viel Zeit haben. Jetzt werde ich auch mal das Wort an das Publikum geben, wenn jemand halt Fragen hat an Imam, gerade bezüglich dieses Thema oder die Themen, die halt in diesem Buch gesprochen sind oder vielleicht auch mal ein anderes Thema, dann können Sie auch bitte an Imam wenden. Einfach bitte Hand hochheben und dann kann ich halt Mikrofon dann übergeben. Wir haben noch 6 Minuten, gerade habe ich jetzt mitbekommen. So, wenn keine Frage ist, dann stelle ich noch eine Frage. Und zwar, in dieser Broschüre ist auch über die Gleichberechtigung von Mann und Frau gesprochen worden, dass die nicht gibt. Nur mal kurz ein paar Worte darüber verlieren, wie lehrt Islam uns über den Umgang mit Frauen, mit Männern? Das heißt, in der Gesellschaft leben die beiden Partner gemeinsam. Was ist die Lehre des Islam diesbezüglich?
Also es ist gemäß unserem Standpunkt und gemäß auch einem Vers aus dem Heiligen Koran, aus Kapitel 33 ist das, da heißt es, da werden die Eigenschaften von Männern und Frauen aufgezählt. Und das heißt, dass für die beide der gleiche Lohn ist. Und dann heißt es auch in einem anderen Vers, in Kapitel 3 auch, dass egal wer was Gutes tut, ob Mann oder Weib, beides, für beides ist ein Lohn bei Allah. Also wir sehen, oder wir sind der Auffassung, dass Mann und Frau absolut gleichwertig sind. Warum überhaupt diese Missverständnisse entstehen, ist, dass der Koran auch, also dass es ganz klar und deutlich auch Unterschiede gibt in der Art und Weise, oder es gibt einfach Unterschiede in einer, zum Beispiel in der Anatomie und so weiter und so fort, die einfach da sind zwischen Männern und Frauen, die auch hier akzeptiert werden. Aber diese Unterschiede bedeuten längst nicht, dass das eine Geschlecht minderwertiger ist als das andere Geschlecht. Mhm. Und weil dementsprechend eine gewisse klassische Rollenverteilung es im Islam gibt, entsteht überhaupt das Missverständnis, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt werden. Und das, der zweite Grund ist auch, dass tatsächlich in einigen Ländern und in einigen Gesellschaften Frauen unterdrückt werden, ja. Und das ist auch.
Kann man das im Koran nachvollziehen oder das ist eher ein Trend oder eine Entwicklung des Islams, die eher in die letzten 100, 200 Jahren eigentlich zustande gekommen ist? Wie war das Leben zur Zeit von Prophet Muhammad, Friede und Segnung Allah sein auf ihm?
Also wenn wir uns die Regionen anschauen, wo das stattfindet, dann sehen wir, dass es unabhängig der Religion ist. Zum Beispiel Indien und Pakistan. Da gibt es ja viele Religionen, nicht nur allein Islam oder Hinduismus oder Christentum. Da gibt es eine Bandbreite. Aber unter all diesen Religionen sind zum Beispiel Ehrenmorde ist es verbreitet. Auch genau die Unterdrückung ist ja nicht einfach spezifisch zu einer bestimmten Religion. Aber es ist tatsächlich so, dass Leute praktisch die Religion auch nutzen, für sich instrumentalisieren, um einfach zu unterdrücken. Ja, das ist leider auch wirklich so. Aber das ist nicht das Beispiel oder das ist nicht etwas, was wir selbst in der Theologie des Heiligen Koran und auch in dem Vorbild des Propheten auch finden. Und das Beispiel dafür ist ja die Verse, die ich auch soeben zitiert habe. Und das Beispiel des Propheten auch, der gesagt hat, der Beste unter euch ist derjenige, der am besten zu seiner Familie ist. Ja?
Ja.
Und auch der Gründer unserer Gemeinde hat gesagt, in Bezug zu den, oder der Prophet auch selbst, dass das Paradies unter den Füßen der Mütter liegt und so weiter und so fort. Also, dass das auch geehrt und gewürdigt wird. Ja.
Dann nur eine kleine Frage. Darf eine Muslima auch mal studieren?
Ja, natürlich. Ja. Wir haben in unserer Gemeinde sind Frauen in allen Berufszweigen aktiv und sind sogar besser gebildet als die Männer der Gemeinde. Und auf Bildung wird sehr viel Wert gelegt, weil der Prophet selbst gesagt hat, dass es eine Pflicht für jeden Muslim und für jede Muslima ist, sich Bildung anzueignen.
Vielen Dank. So, wir sind jetzt fast am Ende gelangt, aber bevor wir weitermachen, die 2 Minuten werde ich auch mal nutzen wollen. Und welche Stellung, denken Sie, Islam in Deutschland hat? Kann er mit der Gesellschaft gehen oder ist er gegen Gesellschaft? Nur in 2 Minuten.
Also ich versuche das so zu beantworten. Also ich denke, man hat viele, viele Gemeinsamkeiten, die man einfach ignoriert. Wir sprechen immer über die gleichen Themen, leider auch gedrängt durch die AfD und gedrängt durch, immer wieder sind wir in einem Modus, wo wir versuchen, Dinge klarzustellen, wobei wir dann den Wesen eigentlich des Islams nicht beachten. Und das sind universelle Werte, die der Islam eigentlich stärkt und die auch in Deutschland aufzufinden sind und die stärkt eigentlich der Islam. Das geht um Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und weitere solche Aspekte und das ist definitiv etwas Universelles und gehört genauso auch zu Deutschland. Und damit, glaube ich, sind wir auch am Ende. Ja.
Okay, vielen Dank, dass Sie uns gehört haben. Wenn Sie weitere Fragen sind, Herr Imam ist eigentlich auf unserem Stand, auch hier daneben, 313 A 313 anwesend. Und da lade ich alle herzlich zu unserem Stand. Für weitere Gespräche können wir halt dort führen. Wenn jemand dieses Buch Islam, Fakten und Argumente halt nehmen will, das kann dann halt der Kollege, die verteilen diese Bücher. Wenn jemand das will, kann er von dem nehmen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.